Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Mandy, ich bin wieder mit dabei und ja, arbeite beim Europäischen Integrationszentrum und freue mich auf diese Folge.
Ich bin Finn und wir haben heute in dieser Folge für euch ein spannendes Thema dabei, und zwar beschäftigen wir uns und erklären den Haushalt der Europäischen Union und anschließend auch noch den Rechnungshof. Der passt ganz gut zu dem Thema Haushalt mit dazu, da es ja bei beiden um das Geld in Europa geht.
Mhm. Geld ist immer wichtig, ne? Wenn es um Geld geht, ist immer, das ist ganz spannend. Wir haben euch ja in den letzten Folgen schon angefangen von der europäischen Integration, auch die anderen Institutionen der EU mal vorgestellt. Könnt ihr gerne mal reinhorchen. Und der Europäische Rechnungshof, so wie Finn das eben gerade schon gesagt hat, ist auch eine europäische Institution. Und wenn wir beim Rechnungshof sind, langen wir immer beim Geld an. Fangen wir mal an mit dem Haushalt und betrachten das Ganze mal ein bisschen genauer.
So, wichtig sind natürlich dann die Einnahmen für den Haushalt, und diese Einnahmen sind in drei verschiedene Säulen unterteilt. Und die erste Säule, das sind die sogenannten traditionellen Eigenmittel. Dazu gehören Zölle und Agrarabschöpfungen. Und diese Zölle werden erhoben, wenn aus Ländern, die nicht Mitglied der Europäischen Union sind oder keine Handelsverträge mit der Europäischen Union haben, wenn die Waren in den Binnenmarkt, unseren gemeinsamen Binnenmarkt, einführen, dann müssen sie diese Zölle bezahlen, wenn die auf verschiedene Waren erhoben werden. Und diese Einnahmen daraus, die werden direkt an die Europäische Union und an das Haushaltsbudget der EU abgeführt.
Ja, falls ihr euch wundert, das Finn hat gerade den Faden verloren. Finn, das ist aber überhaupt kein Problem. Das ist das eine, genau.
Das sind die traditionellen
Das sind die traditionellen Einnahmen. Mehr hat die EU nicht wirklich. Da kommen nachher noch so ein bisschen ein paar Steuern und ein paar Strafzahlungen mit dazu. Aber eigentlich hat die EU an sich alleine keine anderen Einnahmen.
Die sind aber auch nicht so, dass die von der Europäischen Union erhoben werden. Die werden immer noch von den Nationalstaaten erhoben, werden aber automatisch an die EU abgeführt. Und da ist die Besonderheit, dass die meisten internationalen Organisationen, wenn wir jetzt an die Vereinten Nationen denken beispielsweise, die werden durch Beitragszahlungen finanziert. Also da gibt es keine Einnahmensquelle, die automatisch für diese Organisation reserviert ist. Das ist eine Besonderheit von der Europäischen Union. Mhm. Und da gibt es auch eine Obergrenze. Das sind 1,24% des Bruttonationaleinkommens. Das erklären wir gleich nochmal, was das genau ist. Und diese traditionellen Eigenmittel, die machen aktuell nur circa 10-15% der gesamten Eigenmittel aus. So. Dann kommen wir zur zweiten Säule.
Wir haben eine zweite Säule. Eine Säule alleine reicht ja nicht aus. Im Übrigen haben wir wegen Handel, ne? Also du hast ja gerade über Handel und Zölle gesprochen. Wir haben hier im EEZ in Rostock Ende Februar eine Veranstaltung zum Thema Handel, Europäische Union und Handel, und wollen da so ein bisschen genauer Mercosur unter die Lupe nehmen. Südamerika.
Ja, das ist das Handelsabkommen, das aktuell. Mercosur ist ja diese Vereinigung von Staaten in Südamerika. Und da wird aktuell verhandelt, ob man da ein Handelsabkommen zustande bringt und die Details. Und Richtig. Das wird eine spannende Veranstaltung.
Das wird auf jeden Fall eine spannende Veranstaltung. Ist ein riesiger Markt, der sich da auftun würde. Noch ist es ja nicht so weit. Der großen Einfluss hätte unter anderem hier in Mecklenburg-Vorpommern auf die Landwirtschaft. Eine unserer nächsten Folgen wird sich ja um das Thema Landwirtschaft kümmern. Wir schweifen ab. Entschuldigung. Ich komme zurück zu der zweiten Säule der Eigenmittel. Das sind Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer. Jeder Staat muss einen Prozentsatz seiner Mehrwertsteuer an die Europäische Union abtreten. Das ist also eine Säule. Und dann haben wir noch die sogenannten BNE-Eigenmittel, das ist Bruttonationaleinkommen. Diese BNE-Eigenmittel bedeuten, dass jeder Staat muss einen Anteil des BNE an die EU abführen. Dieser Prozentsatz ergibt sich, wird, oder nicht ergibt sich, sondern wird nachträglich berechnet und ergibt sich aus dem Differenzbetrag zwischen Ausgaben und Einnahmen des EU-Haushaltes. Hintergrund ist, die EU kann im Grunde keine Schulden machen. Also die darf nicht, anders wie wir hier in Deutschland, irgendwelche Schulden mit aufnehmen. Das muss dann nachher plus minus, im Idealfall plus minus null rauskommen.
Ja, also wenn man das dann ganz platt sagt, je nachdem wie viel Geld ausgegeben wird, muss dann auch eingezahlt werden.
Das ist richtig. Die BNE-Eigenmittel sind, hatte ich schon gesagt, ne, Bruttonationaleinkommen zahlt jeder Staat das ab und dieser Prozentsatz ergibt sich anhand der Ausgaben. 2011, also ist schon eine Zeit lang her, waren das zum Beispiel 75% des Haushalts.
Ja, also diese BNE-Eigenmittel stellen die wichtigste Säule der Einkünfte der Europäischen Union da. Um das nochmal kurz genauer zu erklären, das Bruttonationaleinkommen, das errechnet sich aus den wirtschaftlichen, erwirtschafteten Einkommen von den Staatsbürgern eines Landes. Und da wird dann auch mit reingezählt die Staatsbürger, die in einem anderen Land arbeiten und die Staatsbürger eines anderen Landes oder ganz einfach gesagt, Ausländer, die in Deutschland arbeiten und keinen deutschen Pass haben, die würden da jetzt beispielsweise nicht mit eingerechnet werden, sondern in ihre Heimatländer, in deren Bruttonationaleinkommen.
Also Spanier, die hier sind, wer gehören nach Spanien mit hin?
Genau, die werden dann bei dem spanischen Bruttonationaleinkommen mit einberechnet und nicht okay. Bei dem deutschen.
Also, was haben wir gelernt? Was bedeutet das Ganze? Die Einnahmen der EU hängen von den Ausgaben ab. Und damit verbunden ist die Entscheidung, wie viel Geld die EU ausgibt, wird gemeinschaftlich vom Europäischen Rat mitgetroffen. Bei Änderungen müssen alle Mitgliedstaaten zustimmen.
Ja, dann kommen wir noch zu dem letzten Teil der Einnahmequellen. Da gibt es noch einige kleinere Sachen, die bei den drei Säulen nicht so ins Gewicht fallen. Es gibt beispielsweise seit 2021 eine Steuer auf Plastikabfälle und die wird dann pro Tonne Plastikabfall, die ein Land produziert, wird die ungefähr berechnet und das sorgt aber nur, also das hat nur einen Anteil von 3-4% am gemeinsamen Haushalt. Das ist natürlich für Umwelt Kriterien natürlich gute Sache mit dieser Steuer, aber finanziell fällt das noch nicht so groß ins Gewicht. Und dann kommen da noch kleinere Sachen dazu, die nur 1% insgesamt des Haushalts ausmachen. Und da geht es um die Steuern von EU-Beamten, Beiträge von Drittstaaten zu Programmen der Europäischen Union. Als Beispiel würde mir da jetzt spontan einfallen, die Türkei nimmt auch am Erasmus-Programm Richtig. Teil. Da muss sie dann natürlich auch finanziell was dazu beitragen. Dann gibt es die Strafzahlung. Das ist ja
Facebook
Google. Oder hauptsächlich Internetfirmen oder digitale Firmen, die da oftmals in den Medien vorkommen, weil sie da gegen EU-Recht verstoßen haben oder ganz einfach, wenn die europäischen Länder gegen EU-Recht verstoßen und dann vom Europäischen Gerichtshof, zu dem wir ja auch schon eine Folge gemacht haben und den ausführlich erklärt haben, wenn der bestimmte Länder zu Strafzahlungen verurteilt. Da haben wir auch den Haushalt von 2011 als Beispiel und da haben diese ganzen kleineren Sachen 1% des Haushalts ausgemacht.
Also wirklich so ein Stückchen, häppchenweise, wie die Einnahmen sich zusammensetzen. Gucken wir uns mal die Ausgaben an. Der Europäischen Union. Die Ausgaben werden zusammengefasst im sogenannten mehrjährigen Finanzrahmen. Dieser mehrjährige Finanzrahmen regelt über die Jahre hinweg die Ausgaben. Er muss mindestens 5 Jahre dauern. Aktuell haben wir sogar eine Laufzeit von 7 Jahre. Also der mehrjährige Finanzrahmen für den Haushalt läuft aktuell in der EU 7 Jahre. Und die politischen Prioritäten, das, was man besprochen hat, was ist uns in den nächsten 7 Jahren wichtig, die werden durch den Ausgabenplan finanztechnisch festgesetzt. Also eine relativ lange Planungszeit mit den Schwerpunkten auch. Und dann gibt es noch einige Unterkategorien, ne? Das müsst ihr euch so vorstellen wie eine Torte. was sind meine Prioritäten und wie groß wird das jeweilige Tortenstück für die Priorität. Der Finanzrahmenplan wird einstimmig vom Rat beschlossen. Das Europäische Parlament muss mit zustimmen. Hier machen wir einen kleinen Einspieler. Ich mache schon mal einen Einspieler. Ja, Finn, Wahlen, Europawahlen am 9. Juni in Deutschland. Falls ihr euch fragt, warum das Europäische Parlament so wichtig ist und warum ihr da wählen gehen solltet, darum unter anderem, dass die Parlamentarier, dass wir eine starke Stimme haben, eine demokratische Stimme, die sich für einen guten Haushalt der Europäischen Union mit einsetzen. Von der gesamten Torte der Ausgaben sozusagen, wenn ihr euch das bildlich vorstellt, ist über die vergangenen Jahrzehnte her bis heute hin immer noch ein sehr, sehr großes Tortenstück in die Agrar- und Strukturpolitik geflossen.
Das hat sich auch schon wieder ein bisschen zurückgeschraubt. Da kommen wir dann in unserer Folge über die Landwirtschaft auch nochmal dazu. Aber wichtig ist natürlich, was man daraus mitnehmen muss. Warum kann in Brüssel nicht schnell was verändert werden? Weil man natürlich diese mehrjährige Finanzplanung hat. Und dann wird alle 7 Jahre wird dann nochmal neu verhandelt, welche neuen Prioritäten man setzen möchte. Und als ein Teil, um zu erklären, warum in Brüssel jetzt nicht von heute auf morgen neue Veränderungen kommen können. Ne? So, und dann gibt es natürlich, weil man hat diesen mehrjährigen Finanzrahmenplan und dann gibt es dementsprechend auch jährliche Haushaltspläne und die orientieren sich dann an dem mehrjährigen Finanzrahmen. Und das wird dann in einem Verfahren zwischen der Kommission, dem Rat und dem Parlament wird das beschlossen, um das einmal ganz kurz darzustellen und nicht in allen Details. Also die Kommission, die macht einen Entwurf und legt den vor und der Rat beschließt dann basierend darauf einen Vorschlag und dann berät das Parlament und wenn das Parlament dann zustimmt, dann ist es beschlossen und wenn das Parlament das ablehnt, dann wird es da noch zu Verhandlungen und zu einem Hin und Her kommen, bis man da sozusagen einen Kompromiss gefunden hat. Wenn das Ganze am Ende scheitert, dann muss die Kommission einen neuen Vorschlag machen.
Werfen wir mal einen aktuellen Blick auf den aktuellen MFR, ne, eine der wunderbaren Abkürzungen. MFR, mehrjähriger Finanzrahmenplan, habe ich ja schon gesagt. Der aktuelle läuft seit 2021 und gilt noch bis 2027 und hat ein Volumen von, so viel Geld kann ich nicht aussprechen,
1216 Milliarden Euro.
1216 Milliarden. Du Levitit. Okay.
Das ist natürlich ein ganz großer Batzen Geld. Also 1 Billion und dann noch 216 Milliarden. 1216 Milliarden. Ganz schön viel Geld.
Ist na gut, aber ist auch für einen langen Zeitraum, ne? Genau, das wollen wir auch mal sagen.
Wenn man das jetzt noch einmal runterbricht auf das, was dann pro Jahr ausgegeben wird, haben wir mal den Vergleich gemacht. Also für 2024 wird dann runtergerechnet 190 Milliarden Euro aufgerundet, ausgegeben. Und wenn man das jetzt mit dem Bundeshaushalt vergleicht, da gab es ja jetzt letztens mal eine Zahl, ob die jetzt so endgültig ist, keiner weiß es. Ich habe sie trotzdem nachgeschaut. 445 Milliarden sind das dann.
Also 190 zu 445.
Genau, da sieht man dann, die Bundesregierung verfügt dann doch über einiges mehr an Geld, was sie da ausgibt.
Schauen wir einfach nochmal, wohin die 1216 Milliarden Euro des aktuellen mehrjährigen Finanzrahmenplans, wofür die eingeplant sind. Wir haben Binnenmarkt, Innovation, Digitales mit etwa 150 Milliarden, Zusammenhalt, Resilienz und Werte mit nicht ganz 430 Milliarden Euro. Wir haben natürliche Ressourcen und Umwelt, 400 Milliarden. Migration und Grenzmanagement mit, da sage ich mal genau, 26,2 Milliarden.
Da würde jetzt zum Beispiel auch Frontex mit reinzählen, die Grenzschutzagentur der Europäischen Union, die wird da.
Dann haben wir Sicherheit und Verteidigung, 14,9 Milliarden. Ob die Torte wohl auch so wäre oder die Aufteilung mit dem heutigen Wissen, ich bin echt gespannt, wenn der Finanzrahmenplan ausläuft, wie dann der Punkt Sicherheit und Verteidigung, also aktuell nicht ganz 15 Milliarden Ich wette, das wird um ein Vielfaches hochschießen. Okay, das ist jetzt meine Wette gewesen. Ab 2027 werden wir das ja dann sehen, wie es dann damit ausschaut. Wir haben noch Nachbarschaft und die Welt, also Nachbarschaftspolitik. 110 Milliarden und es gehen sage und schreibe nur 82 Milliarden Euro über die gesamte Laufzeit in die europäische öffentliche Verwaltung.
Dazu kommt dann auch noch das Next Generation EU Wiederaufbauprogramm, das ja parallel zu diesem mehrjährigen Finanzrahmenplan als Reaktion auf die Corona-Pandemie beschlossen wurde. Da sind auch noch mal einige Milliarden da drin. Das würden wir aber noch mal separat erklären in einer anderen Folge.
Ist uns ein bisschen zu verwirrend. Genau.
So, dann schauen wir einmal auf den Haushalt für 2024. Da haben wir ja schon gesagt, das sind aufgerundet 190 Milliarden Euro. Die Bundesregierung hat 2024 445 Milliarden Euro. Und wenn man das dann runterbricht, kommt man dann auf die dementsprechenden Prozentsätze von dem Gesamtbetrag des mehrjährigen Finanzrahmens für die einzelnen Jahre. Also aus Binnenmarkt im gesamten Finanzrahmen, da werden 150 Milliarden ausgegeben und dann innerhalb eines Jahres sind das dann 21 Milliarden. Also das rechnet sich dann so runter, in Anführungszeichen, auf die Jahre und wird dann da anteilig verteilt. Mhm. So, Sicherheit und Verteidigung, um da nochmal zurückzukommen, das sind dann für 2024 pro Jahr, also für das Jahr nur 2,3 Milliarden. Also im Angesicht der neuen Sicherheitslage in Europa ist das vielleicht ein bisschen sehr wenig, wenn man das mal so ausdrücken kann.
Ja, aber vorher muss sich ja die EU bzw. die Mitgliedstaaten erst auf eine einheitliche Sicherheits- und Verteidigungspolitik müssen sie sich ja mal einigen, was sie da so machen wollen. Ne? Okay, das sind also grob ist grob der Haushalt. Wenn ihr euch den als Torte vorstellt. Kommen wir nochmal zu dem Punkt, der auch schon seit Ewigkeiten immer mal durch die Öffentlichkeit durchgejagt wird. Wie viel zahlt denn Deutschland jetzt eigentlich ein?
Da muss man zu sagen, die EU veröffentlicht diese Zahlen nicht mehr. Und zwar die Begründung dafür, die meiner Meinung nach auch nachvollziehbar ist. Die EU sagt, dass es nicht sehr sinnvoll ist, die Länder in Nettozahler und in Empfängerländer einzuteilen, weil das der Komplexität von dem Budget, wir haben ja die verschiedenen Posten gehört, das ist schon recht komplex, das wird dem Ganzen nicht gerecht.
Genau, und immer so, wie man gerade die Statistik liest, ist entweder Deutschland der Einzahler, gehe ich dann nach dem Einkommen oder Anzahl der Einwohner, ist zum Beispiel Luxemburg oder der Holländer mit die großen Einzahler. Also es ist immer ganz unterschiedlich, wie ich die unterschiedlichen Statistiken lese. Fakt ist, dass zum Beispiel für 2021 laut dpa 25,2 Milliarden berechnet wurden, was Deutschland gezahlt hat. Dann haben wir das Institut für deutsche Wirtschaft hat 21,4 Milliarden. Also
das ist dann Geld, das Deutschland mehr gezahlt haben soll, als es bekommen hat. Und da, warum gibt es da unterschiedliche Zahlen? Also ich hatte ja schon gesagt, die EU veröffentlicht das nicht mehr. Und es ist recht kompliziert, das nachzurechnen. Und dementsprechend kommen dann bei verschiedenen Nachrechnungen, je nachdem wie gerechnet wurde, andere Ergebnisse daraus. Aber man könnte dann bestimmt sagen, dass es zwischen diesen beiden Zahlen dann irgendwie liegen muss. Mhm. Und da muss man natürlich jetzt mehrere Sachen mit im Hinterkopf behalten, wenn man jetzt diese Zahlen hört. Also auf dem Papier sind das die größten Zahlen von den EU-Mitgliedstaaten, aber wir sind ja auch das größte Land in der Europäischen Union. Wir haben die größte Wirtschaft und die größte Einwohnerzahl. Dementsprechend ist es natürlich nicht ganz sinnhaft, dann einfach auf die Zahlen zu gucken, weil die Länder sind ja nicht gleich.
Ja, man kann 9 Millionen Österreicher und Österreicherinnen nicht mit. Wie viel sind wir jetzt in Deutschland?
85 Millionen.
84 Millionen, also 9 Millionen Österreicher und 84 Millionen Deutsche. Ich möchte gar nicht, also je nachdem, wie viel Holland oder so hat. Also Deutschland ist mit Abstand das bevölkerungsreichste Land und dann kommt nachher erst Frankreich, Entschuldigung.
Und dann Italien.
Die Franzosen und dann die Italiener, genau. Pro Kopf macht das in etwa, wenn man da so einen Durchschnitt mal rechnen möchte, ja, irgendwas zwischen 250 und 260 Euro, was Deutschland pro Kopf pro Jahr zahlt. Und wenn ihr das wieder runterrechnet auf die 12 Monate und die 365 Tage, dann zahlen wir noch nicht mal einen Euro pro Kopf
an die Europäer.
Am Tag, genau. Jetzt könnte man mal gegenrechnen, haben wir vorhin gemacht, wie viel man für die GIZ bezahlt.
Ja, das bewegt sich tatsächlich in einem ähnlichen Bereich.
Ja.
Und kommt natürlich auch darauf an, wenn man alleine wohnt, hat man mehr GIZ und so weiter. Aber damit man das mal in einem Vergleich setzt. Und wenn man sich jetzt den nächsten Pro-Kopf-Zahler anschaut, das wäre dann Dänemark, die zahlen 252 Euro pro Kopf, also in einem sehr ähnlichen Bereich wie Deutschland. Da muss man natürlich auch zu sagen, je nachdem, wen man da fragt, bekommt man da auch andere Zahlen, wer jetzt was pro Kopf bezahlt. Ne? Das sind unterschiedliche Berechnungen mit unterschiedlichen Ergebnissen. Schweden werden dann 240 und die Niederländer mit ungefähr 235. Also in einem Verhältnis steht das relativ ausgewogen da, würde ich jetzt mal als Fazit ziehen. Und wenn man sich dann nochmal anschaut, Deutschland profitiert am meisten von dem europäischen Binnenmarkt. Kein anderes Land in der Europäischen Union profitiert so sehr davon, dass wir in unsere Nachbarländer exportieren können, ohne dass wir da Zölle zahlen müssen und so weiter. Und da haben wir auch mal die Zahl rausgesucht. Deutschland hat 2020 Waren im Wert von 635 Milliarden Euro in andere EU-Staaten exportiert. Und das sind 53% aller Exporte.
Also über die Hälfte von dem, was in Deutschland produziert wird, geht unmittelbar in einen EU-Staat. Und das ist ein unheimlicher Gewinn, ne, den Deutschland da rauszieht aus seiner Mitgliedschaft innerhalb der Europäischen Union. Und da kann man, glaube ich, gut damit leben, wenn man nicht ganz den Euro Mitgliedsbeitrag dagegen rechnet. Also das ist, eigentlich kann man das nicht dagegen rechnen. Ne?
Eigentlich ist es genau andersrum. Wir sollten dankbar sein, dass wir in diesem Binnenmarkt sind und diese Möglichkeit haben, und diese Beitragszahlungen sind im Vergleich zu dem, was man da an Vorteilen rauszieht, sind die Beitragszahlungen nicht wirklich nennenswert.
Also wir haben euch so einen versuchten Einblick zu geben in den Haushalt, der sich aus Ausgaben, natürlich wie jeder private Haushalt auch, aus Ausgaben und Einnahmen oder Einnahmen und Ausgaben zusammensetzt. Und das ist ein vielfältiges Programm, was damit umgesetzt wird. Was mir persönlich aber was ich ziemlich gut finde, ist diese Langjährigkeit tatsächlich. Komischerweise, ich bin ein Freund davon, von dem langjährigen oder mehrjährigen Finanzrahmenplan. Vielleicht ist das aber auch nur, dass wir so gebrandmarkt sind hier in Deutschland die letzten Monate. Aber vielleicht wäre das in Deutschland auch mal das Elend zu Ende, wenn wir sowas hätten. Vor allen Dingen, dass du dann auch mal diese Schwerpunkte, die mit dem Haushalt umgesetzt werden sollen, ne, dass du dir mal klar diese Schwerpunkte benennst. Dann weißt du, wo die Reise hingehen soll.
Das sorgt für ein Vorausplanen, das wir jetzt auf nationaler Ebene vielleicht nicht unbedingt haben. Da wird das ja ein Jahr vorher oder in diesem Jahr sogar erst in dem entsprechenden Jahr wurde das jetzt erst beschlossen, dass man da so 7 Jahre vorausplanen muss und sich dann Gedanken über die Zukunft muss und auch, wenn man das jetzt so sieht, über die Legislatur des Europäischen Parlaments hinaus, hat auf jeden Fall auch Vorteile.
Ja. So, kommen wir mal. Wer kontrolliert denn das? Ne? Man muss immer mal Kontrolle. Was passiert mit dem Geld? Da sind, glaube ich, wir Deutschen ganz besonders Vorreiter, dass wir doch immer noch mal kontrollieren wollen, wohin geht das Geld? Und das macht auf europäischer Ebene tatsächlich der Europäische Rechnungshof. Zum Eingang habe ich das schon gesagt, dass wir neben dem Haushalt euch auch ganz gerne kurz den Europäischen Rechnungshof vorstellen wollen. Das ist mit einer der wichtigen Institutionen innerhalb der Europäischen Union. Und das passt, glaube ich, ganz gut zusammen. Wie ich schon gesagt habe, ist die Aufgabe des Rechnungshofes die finanzielle Überwachung und Prüfung der Einnahmen und Ausgaben der EU. Er stellt damit mit seiner Arbeit sicher, dass die finanziellen Mittel effizient eingesetzt werden, wirksam und vor allen Dingen auch rechtmäßig. Wie setzt sich der Europäische Rechnungshof zusammen? Er wird für 6 Jahre ernannt, und zwar ist das immer ein Staatsangehöriger pro Mitgliedstaat. So, so ein bisschen so ähnlich wie auch Gerichtshof, und, ne, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, beim Gerichtshof sind auch pro Land ist der ein Richter, der von dem jeweiligen Land vorgeschlagen wird.
Okay, also Staatsangehöriger, ein Staatsangehöriger pro Mitgliedstaat, und der wird dann auf Vorschlag von den Mitgliedern für 6 Jahre ernannt. Es gibt auf jeden Fall einen jährlichen Bericht. Man kann das also sehr transparent nachlesen, was der Rechnungshof so das Jahr über gemacht hat, was er kontrolliert hat, was ihm aufgefallen ist. Dieser Bericht zeigt unter anderem fehlerhafte Zahlungen und Mängel auf. Und natürlich immer dann bei der Verwaltung von den EU-Geldern, ne? Also immer, wenn es um die EU-Gelder geht.
Ja, Veruntreuung, Korruption. Ja.
Lohnt sich auf jeden Fall, da mal einen Blick mit reinzusetzen. Kann man online nachlesen, ist auf jeden Fall zu finden. Wo hat der Europäische Rechnungshof seinen Sitz? Der ist mal in Luxemburg angesiedelt. Nicht in Brüssel, nicht in Straßburg, sondern Luxemburg.
Das soll es eigentlich auch schon gewesen sein für diese Folge. Wir haben einmal alles grob erklärt und hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Wir werden uns in der nächsten Folge, wie ja schon ein bisschen angekündigt, mit der Agrarpolitik beschäftigen. Ein komplexes Thema, und wir versuchen da ein wenig zu erklären, wie das mit der Förderung in Europa funktioniert, auch angesichts der aktuellen Debatte, besonders in Deutschland, aber auch in Frankreich gab es wieder Bauernproteste. In Brüssel sind auch einige Bauern vor das Parlament gefahren. Und wir wollen da einmal ein bisschen schauen, dass wir das ein bisschen verständlich erklären, wie das denn da so ungefähr funktioniert mit diesen ganzen Förderungen.
Ja, ansonsten nochmal, 9. Juni habt ihr euch alle schon im Kalender eingetragen, unsere Europawahl, wo wir dran teilnehmen. Und für diejenigen, die wir so ein bisschen angeteasert haben, sich mit dem Handel auseinanderzusetzen, ne, der ja in europäischer Hand liegt, kann gerne Ende Februar zur Veranstaltung des EEZ Rostock kommen, wo es um das Handelsabkommen mit Mercosur gehen wird. Die Anmeldung könnt ihr gerne über unsere Internetseite www.eiz-rostock.de machen. Wer nicht die Möglichkeit hat, hier live in Rostock mit vor Ort zu sein, kann das Ganze auch auf YouTube via Livestream mitverfolgen.
Ja, dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Hoffen, dass ihr unseren Podcast abonniert. Ihr könnt ihn gerne mit anderen teilen. In den Shownotes haben wir auch unsere Internetpräsenz verlinkt, die Webseite, Facebook, X, Instagram, YouTube. Da könnt ihr gerne vorbeischauen und
schöne Woche.
Schöne Woche.